Habt ihr Freundschaften, die schon euer Leben lang bestehen? Oft wird ja gesagt, dass diese alten Freundschaften die besten und stabilsten seien. Aber was passiert, wenn solche Freundschaften durch private und gesellschaftliche Umstände auf die Probe gestellt werden? Das wird ein zentrales Thema der heutigen Filmkritik sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. In diesem Film geht es nämlich um die beiden Teenagerinnen Ginger, gespielt von Elle Fanning, und Rosa, gespielt von Alice Englert. Schon ihre Mütter haben im Kreissaal in nebeneinander liegenden Betten gelegen und sich durch die Wehen gegenseitig die Hände gehalten und Trost spendiert. So wurde die Freundschaft den am selben Tage im Jahr 1945 geborenen Mädchen im Grunde schon in die Wiege gelegt und tatsächlich werden Ginger und Rosa auch beste Freundinnen. Daran hat sich auch nichts geändert, als die Handlung dieses Filmes namens Ginger und Rosa 1962 in London so richtig einsetzt. Ginger und Rosa sind nämlich unzertrennlich. Sie entdecken die Welt zusammen, trampen durch die Gegend, rauchen ihre erste Zigarette zusammen und regen sich über ihre Eltern auf, denn die Beziehung der Teenagerinnen zu ihren Eltern wird im Film eine ganz zentrale Rolle spielen. Eines Tages hört Ginger im Radio dann von der sich zuspitzenden Situation im Kalten Krieg im Rahmen der Kuba-Krise und entwickelt im Folgenden nicht nur eine große Angst vor einem möglichen Atomkrieg, sondern auch ein großes Interesse an der Anti-Atomkraftbewegung und der damit einhergehenden Friedensbewegung. Rosa kann mit dem ganzen Politikkram aber nichts anfangen und vertraut das Schicksal der Welt eher Gott an. Sie glaubt nämlich, dass man den Lauf der Dinge kaum bis gar nicht beeinflussen könne. So versucht sie sich eher mit einem radikalen Jetzt-Leben von der weltlichen Bedrohung abzulenken und flüchtet sich in Grenzüberschreitung, Provokation und Sexualität. Und dafür sucht sie sich nicht irgendeinen Partner aus, sondern Gingers Vater Roland, der sich erst kürzlich von Gingers Mutter getrennt hatte. So ist die Kuba-Krise als historischer Hintergrund nicht der einzige Konflikt, der zu eskalieren droht und die Freundschaft zwischen Ginger und Rosa auf eine harte Probe stellen wird. So verknüpft der Film auf nachvollziehbare Weise die persönlichen Krisen der beiden Freundinnen mit der Angst vor dem atomaren Krieg. Und diese permanente Bedrohung dient hier nicht nur als historischer Hintergrund, sondern spiegelt Gingers innere Gefühlslage wider. Die Welt fühlt sich für sie unsicher, unzuverlässig und kurz vor dem Zusammenbruch an, ebenso wie ihre Familie und ihre Freundschaft zu Rosa. So wird hier nicht nur die Frage in den Raum gestellt, ob die Welt fortbestehen wird, sondern auch, wie man weiterlebt, wenn nichts stabil scheint. Ginger und Rosa stehen dabei für unterschiedliche Reaktionen auf diese Realität. Ginger ist moralisch, idealistisch und sucht ihren Halt in politischen Ideen und Idealen. Rosa ist privater und egozentrischer und genießt lieber den Moment im Hier und Jetzt. So symbolisieren die beiden für sich den Mikrokosmos auf der einen und den Makrokosmos auf der anderen Seite. Dass sich diese Philosophien nicht immer vertragen und zu einem Bruch zwischen den beiden Freundinnen führen, fühlt sich für Ginger wie ein Verrat an, der sich für sie nicht nur emotional ergibt, sondern regelrecht ihr Weltbild zerstört. Das liegt vor allem daran, dass Vater Roland Ginger gegenüber immer als sehr idealistischer und moralisch überlegener Typ aufgetreten war. Er selbst ist Professor, schreibt über Freiheit und Pazifismus und hatte selbst im Gefängnis gesessen, weil er jedwede Form des Kriegsdienstes verweigert hatte. Dass er nun eine Affäre mit der besten Freundin seiner Tochter eingeht, die natürlich auch um einiges jünger ist als er selbst, führt bei Ginger eben nicht nur zu einem Verlust der kindlichen Unschuld und einer Entmystifizierung des Erwachsenseins, sondern auch zu der bitteren Erkenntnis, dass sich aus Idealen wie freier Liebe, Freiheit und Pazifismus nicht auch gleich eine Moralität ergibt. So kritisiert der Film hier auch die Selbstgerechtigkeit der 68er-Bewegung und stellt zumindest die These in den Raum, dass Freiheit ohne jede Verantwortung genauso zerstörerisch sein kann wie Repression. So zeigt der Film aber auch, wie schmerzhaft das Erwachsenwerden sein kann. Begehren, Eifersucht, Wut, nichts wird hier verklärt, sondern eher als unausweichliche Gegebenheit gezeichnet. Daher verzichtet der Film auch auf ein Happy End, sondern zeigt stattdessen, wie junge Menschen an solchem Schmerz wachsen können und wachsen. So schlägt der Film einen Bogen zu seiner Ausgangsfrage zurück. Wie leben wir weiter, wenn nichts stabil erscheint? Sowohl Ginger als auch Rosa werden im Verlaufe dieser Geschichte lernen müssen, dass es das perfekte Leben mit Stabilität und ohne jegliche Sorgen schlicht nicht gibt. Sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos geben sich politische und private Sorgen und Umstände, um die wir uns kümmern müssen, die Klinke in die Hand. Ich selbst habe für die längste Zeit geglaubt, oder zumindest gehofft, dass ich irgendwann an einen Punkt kommen werde, an dem ich einfach meine Ruhe habe. Erst mit über 30 Jahren habe ich irgendwann verstanden, dass das Leben genau diese Unruhe ist. Der Zustand, sich immer um etwas kümmern zu müssen, persönliche und weltliche Krisen überwinden zu müssen und Unwegsamkeiten zu meistern. Die Ruhe, die ich mir ersehnt hatte, ist, was auch immer nach unserer weltlichen Existenz auf uns wartet. Erwachsen werden heißt für mich also, dass wir genau das erkannt und akzeptiert haben, und dieser Prozess ist wahrhaftig schmerzhaft und unglamourös. Welche Mechanismen wir dabei für uns nutzen möchten, müssen wir indes selbst herausfinden. Ginger etwa nutzt die Politik als für sie existenzielle Bewältigungsstrategie. Die Angst vor dem atomaren Krieg bleibt für sie so kein abstraktes Thema, sondern ist regelrecht körperlich spürbar. Sie externalisiert ihr inneres Chaos. Wenn die Welt gerettet werden kann, dann vielleicht auch sie selbst. Das zumindest ist ihre größte Hoffnung. Rosa hingegen flüchtet sich in Intimität. Ähnlich der Deutschen während der Biedermeierzeit flüchtet sie sich ins Private zurück in der Annahme, dass man gegen die da oben sowieso nichts ausrichten könne. Ideale schützen davor nicht, glaubt Rosa. Das Einzige, was ihr noch bleibt, ist die Macht über ihren eigenen Körper. Schlussendlich haben so beide entgegengesetzte Ansichten zum Umgang mit der Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Doch beide verrennen sich in ihren Extremen, die sie beide für richtig halten, vor allem die den moralischen Zeigefinger schwingende Ginger. Ihre moralisch überlegene Attitüde der Politik ohne Nähe isoliert sie, während Rosas Haltung von einer gewissen Rücksichtslosigkeit zeugt, denn sie reflektiert nicht, dass ihre Affäre mit Roland nicht nur sie und ihn betrifft, sondern Freundschaften und Familien zerstören kann. So müssen beide am Ende vor allem eines lernen: Erwachsen werden heißt auch, sich selbst sowohl vor sich selbst als auch vor anderen zu reflektieren und andere ihr Leben leben zu lassen, ohne sich für besser oder überlegen zu halten, nur weil man anderer Meinung ist. Denn genau diese privilegierte Ansicht von sich selbst, ohne die Spur von Empathie für andere, ist regelmäßig der Auslöser für solche Konflikte wie eben jener, der diese Geschichte hier ins Rollen gebracht hat. Und damit hoffe ich, dass dir meine Filmkritik über Ginger und Rosa gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds sowie über meinen persönlichen Account der Arthouse Otto erreichen. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds vorbeischauen würdest. Denn auch in die dort veröffentlichten Videos fließt nämlich eine ganze Menge Arbeit rein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei A42 mit mir, dem Niklas.